Wir schlagen heute Abend Offenbarung Kapitel 3 auf. Von Vers 1. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen hast und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Soweit zuerst einmal. Wir haben in diesen Tagen zu Anfang eines jeden Abschnittes, eines jeden Sendschreibens von dem Engel der Versammlung gelesen. Vielleicht ein kurzes Wort dazu. Bei vielen Betrachtungen dieser Sendschreiben entsteht bei vielen dann die Überlegung, wer ist das denn wohl? Ist das ein einzelner Mann? Oder ist das sogar ein Engel, ein Bote Gottes, der jeweiligen Versammlung vorsteht, zugeordnet ist? Man hat viel Rätselraten gehabt, und die erste Reaktion, nachdem diese Sendschreiben im Original nun die benannten Versammlungen zur Zeit des Apostels Johannes erreicht hatten, war dann in der Zeit nach dem Heimgang des Apostels Johannes, er ist wohl als der letzte der Apostel des Herrn heimgegangen. Die erste Reaktion war, dass man einen Mann an die Spitze der Versammlungen berief. Polycarp und Papias, zwei Schüler des Apostels Johannes zu jener Zeit, wurden später Polycarp Bischof von Smyrna und Papias Bischof von Hierapolis in der Nähe von Laodicea. Meint die Schrift das so? Der Ausdruck Engel der Versammlung oder einen Ausdruck ähnlich dem der Engel der Versammlung finden wir in Johannes 2. Da steht der Herr im Tempelvorhof und hat gerade die Tische der Wechsler umgestoßen und die Taubenverkäufer weggewiesen, das Vieh aus dem Tempelvorhof getrieben. Und dann fragt man ihn, in welchem Recht tust du das? Und dann lesen wir dort, dass der Herr gesagt hat, breche diesen Tempel ab und ich werde einen anderen in 3 Tagen aufbauen. Darüber war nun großes Rätselraten und die Juden sagten, wieso? 47 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, du willst den in 3 Tagen aufrichten? Und dann fügt der Apostel Johannes hinzu, dass sie als seine Jünger damals das auch nicht recht verstanden haben, aber als er dann aus den Toten auferstanden wäre nach 3 Tagen, da hätten sie sich an dieses Wort im Tempelvorhof erinnert und er habe damals von dem Tempel seines Leibes gesprochen. So berichtet es uns der Apostel. Und dieser Ausdruck Tempel seines Leibes oder wie der Herr es gemeint hat, der Tempel meines Leibes, besagt nicht, dass sein Leib einen Tempel gehabt habe, besagt aber sehr wohl, dass sein Leib der Tempel ist. Und wenn wir den Ausdruck Engel der Versammlung einmal an diesem Maßstab der Grammatik prüfen, dann kommen wir zu derselben Schlussfolgerung, dass die Versammlung nicht einen Engel hat, sondern dass die Versammlung der Engel ist. Ich denke, das ist eine überzeugende Sache oder Antwort auf die vielen Fragen, wer mit dem Engel gemeint sei. Und oft schon haben es uns unsere alten Väter so überliefert, in der Persönlichkeit des Engels steht die Versammlung in ihrer Gesamtverantwortung vor dem Herrn. Und so wollen wir das einmal auch weiter so sehen. Aber wie gesagt, die Kirchengeschichte, die berichtet uns, dass fast unmittelbar nach dem Heimgang des sehr alt gewordenen Apostels Johannes in Ephesus, dort ist auch sein Grab gewesen, die Versammlungen ihre Bischöfe bekamen. Und wir wissen von Polycarp, jenem leidgeprüften Märtyrer, der ja verbrannt wurde, dass er in seinen Schriften, die heute noch zum Teil in irgendeiner Form vorliegen, dass er einmal geschrieben habe, das Abendmahl darf nur der Bischof austeilen. Gewiss eine notwendige Reaktion auf ungeistliche Übergriffe, so kann man es wohlmeinend wohl auslegen. Nun, das nur nebenher. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dieses sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Die 7 Sterne waren ja das Symbol für den Engel der 7 Versammlungen. Das, was der Herr in seinen Eingangsworten der Versammlung in Sardes nun zu sagen hat, stellt er unter diese beiden Attribute, die ihm eigen sind. Er hat die 7 Geister Gottes. Wir wissen, dass das Buch der Offenbarung, wie wir es nennen, oft von den Geistern Gottes spricht, als 7 Feuerflammen, Fackeln oder als 7 Hörner. Und hier sind es die 7 Geister Gottes. Er hat sie. Der Richter, der hier vor der Versammlung Sardes steht. Diesen 7 Geistern Gottes, die er hat, denen ist es möglich, alles zu durchschauen. Und er, der jetzt die Versammlung Sardes beurteilt, hat auch ihren Stern. Ich sagte ja zu Anfang schon, es ist notwendig, dass wir uns darüber klar werden, wen wir als Herrn haben. Und die Kenntnis über ihn als den Heiligen, den Gerechten und den, der alles in seiner Hand hat und hält, die ist bei uns, so möchte ich einmal sagen, weitgehend zu Schaden gekommen. Kaum einer macht sich die Mühe, festzustellen und das zu Herzen zu nehmen, wen wir als unseren Herrn haben. seine Liebe, seine Gnade, seine Geduld, seine Milde und Fürsorge, die uns tatsächlich ja jeden Tag als Versammlung am Ort und auch als Einzelnen zugute kommt, die nehmen wir sehr gerne in Anspruch. Und ich möchte das noch einmal hervorheben. Hier sehen wir denselben Herrn, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns zu Priestern und Königen seinem Gott und Vater gemacht hat, in einer anderen Art auftreten. Und diese Art, seine Art, als alles zu beurteilen und durchforschen zu können, es an seinen rechten Platz zu stellen und auch ein endgültiges Urteil sprechen zu können, diese seine Würde wird von uns so wenig respektiert. Wie war es zur Zeit der Richter? Da hat man auch den Gott vergessen, der mit starkem Arm und in voller Fürsorge sein irdisches Volk errettet und durch die Wüste geführt hat. Er hatte sie tatsächlich zur Zeit der Richter ins Land eingeführt. Und wenn sie wollten, konnten sie tatsächlich die Segnungen Gottes erleben. Aber der Geist Gottes berichtet aus der Richterzeit, am Ende dieser Richterzeit, ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. Da missachtete man auch die Persönlichkeit ihres Gottes. Man genoss seine Fürsorge und seine Bewahrung. Man war immer wieder froh, wenn man aus irgendeiner Klemme durch das Eingreifen Gottes herausgeführt wurde. Und trotzdem kümmerten sie sich im privaten Leben kaum um ihn. Wie ihnen das passte, so legten sie sich das Wort Gottes aus. Selbst wenn sie es taten, gingen sie doch andere Wege. Und oft war es so, dass eben kein Richter und kein Rater da war, keiner, der ihnen den Weg zeigte, den Gott sie gehen lassen wollte. Und wir haben in unserer Zeit der Versammlung der Gemeinde des lebendigen Gottes ähnliche Erscheinungen. Und davon haben wir nun in den vergangenen Bibelabenden einiges gehört. Wir mögen mit dem Kopf schütteln, dass zur damaligen Zeit in Pergamus, wie wir das gestern Abend lasen, solche Verhältnisse waren. Und noch mehr wird es uns das Grausen ankommen lassen, wenn wir einen Besuch in Thyatira der damaligen Zeit gemacht hätten. Heute Abend stehen wir vor der Versammlungstüre von Sardes. Was fällt uns auf? Sie hatten einen schönen Namen. Es ist bis heute eine sehr heikle Angelegenheit geblieben, den Gemeinden Gottes Namen zu geben. Sardes, im Bilde gesprochen, hatte sich einen Namen zugelegt. Einen ganz exzellenten Namen. Einen Namen, der ausdrückte, dass sie lebten. Natürlich, Leben aus Gott. Was sollte man anders verstehen? Einen Namen, dass sie Christus nachlebten. Herrlich. Aber der Herr sagt, du bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber wenn man bei dir hereinkommt, dann hört aber auch die Wirkung des Namens auf. Da ist bei euch kein Leben. Wie oft hat man im Verlauf des Christentums oder besser gesagt der Christenheit neue Bewegungsanstöße, neues Aufmerken und Aufblühen mit entsprechenden Namen belegt. Und wenn wir sie einmal alle zusammentragen würden aus all den vielen Jahrhunderten, da kämen prächtige Namen zustande. Wie hat man sich nicht benannt? Und welche biblischen Wahrheiten hat man nicht versucht, in irgendeinen Namen hineinzubringen, ihn nach außen hin als, verzeiht den Ausdruck, als Firmenschild zu gebrauchen? Für den Anfang mochte das noch angehen. Nehmen wir einmal die Reformation. Da war es tatsächlich ein besonderes Bekenntnis nach außen, wenn jemand lutherisch war. Da wusste man Bescheid, was das hieß. Man hatte einen Namen. Manchmal wird auch den Gläubigen von außen Namen gegeben. Wir werden rangiert unter den freien Brüdern. Naja, wir lassen uns das gefallen. Aber wir sind sehr vorsichtig geworden, eine Bewegung oder ein örtliches Zeugnis mit einem irgendwelchen, wenn auch noch so guten Namen zu belegen. Bisher ist das immer ins Auge gegangen. Bei Sardes ging das auch ins Auge. Sie hatten den Namen, dass sie lebten. Das heißt, nicht körperlich lebten, sondern dass sie lebendig im Geiste Gottes waren. Das war der Anfang gewesen. Nun weiß ich nicht, ob das als Versammlungsschild an der Sardes-Türe stand oder hing. Aber der Herr sieht das so. Jede Zusammenkunft von Gläubigen an einem Ort trägt nach außen hin vor dem Herrn ein Bekenntnis. Philadelphia trug das Bekenntnis, die Versammlung in Philadelphia. Und wenn ich an Ephesus denke, ihr Lieben, mir kommt gerade der Gedanke, das war die Versammlung, wo bis dahin, bevor der Apostel verbannt wurde nach Patmos, der Apostel Johannes gelebt hat. Mit seiner Schulung junger Brüder. Und was diktiert ihm der Herr an seine eigene Versammlung? Du hast deine erste Liebe verlassen. Ich meine, den Apostel müsste es auf Patmos umgeworfen haben. Aber er musste das schreiben. Das war das Urteil seines geliebten Herrn. Das sind alles Überlegungen, die uns kommen, wenn wir diese sieben Briefe einmal vor uns haben. Und jetzt stehen wir, wie ich schon sagte, im Geiste vor der Versammlungstüre, dem Hause, in dem die Gemeinde in Sardes zusammenkommt. Und der Herr, der sieht das Bekenntnis, ein schönes, ein herrliches Bekenntnis. Wir haben Leben aus Gott. Wir haben das Leben Christi. Wir sind wiedergeboren. Wir haben ewiges Leben. Wir haben die Kraft dieses ewigen Lebens. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber seht, dieser Name, der hatte das nicht bewerkstelligt, dass sie jetzt tot waren. Und wenn wir durch die Versammlungstüre Sardes eintreten in die Versammlungsgemeindestunde, dann erleben wir tatsächlich, wie tot das da ist. Es ist ja nicht auszuschließen, dass wenn wir irgendwo hingehen, das ist mir oft passiert, wenn ich Hausbesuche machte, wenn mir die Tür geöffnet wurde, dann hatte ich auch schon eine kleine Ahnung davon, was hinter der Türe los war. Und nicht immer gute Ahnungen. Da mochte die Haustüre schön aussehen. Da mochte der Vorgarten gepflegt sein und von außen sah man frisch gewaschene Gardinen am Fenster. Und dann kommt man mit den Leuten des Hauses, der Familie, in Berührung, in Kontakt. Und dann wird einem schon von Anfang an klar, hier bist du gar nicht gewünscht. So ist es auch hier in Sardes. Das gute Schild an der Türe und man ist erschrocken, was hinter der Türe ist. Da ist kein Leben. Der Herr nennt das Tod. Kein geistliches Leben, aber Gemeinde. Gemeinde Jesu Christi, Versammlung des lebendigen Gottes, Ekklesia, die Herausgerufenen, die stimmberechtigten Bürger. Tod, es rührt sich nichts. Du kannst ja von einem Toten nicht erwarten, dass er sich bewegt. Den kannst du stoßen, den kannst du schlagen, den kannst du rütteln. Das ändert nichts an seinem Zustand. Seht, und das findet der Herr vor, als er jetzt nach Sardes geht, um da einmal hereinzuschauen. Natürlich weiß er das. Er wusste das schon, als er dem Johannes auf Patmos das Sendschreiben an Sardes diktierte. Aber in Wirklichkeit sah das denn so aus. Und du bist tot. Ach, meine lieben Geschwister, wir haben uns ja immer gefragt und es auch uns vorgehalten, ist das ein Vergleich, der mit meinem persönlichen Leben übereinstimmen könnte? Es geht ja nicht nur um die Versammlung als solche in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Kompaktheit, in ihrer Geschlossenheit. Der Herr sagt ja immer wieder, wer überwindet? Er meint den Einzelnen aus Sardes. Er meint den Einzelnen auch heute bei uns. Und aus den Einzelnen setzt sich die Gemeinschaft der Heiligen zusammen. Man sagt mit Recht, das schwächste Glied in einer Kette bestimmt die Stärke der Kette. Und wenn dieses Glied sehr schwach ist, dann ist mit den anderen starken Gliedern einer Kette gar nichts anzufangen. Und so ist das auch hier. Der Herr urteilt, er tritt hinein. Ich darf das Bild weiter einmal so gebrauchen. Nach außen hin. Der herrliche Name, ein Bekenntnis, das es in sich hat, und innen ist es tot. Da rührt sich nichts, da ist kein geistliches Leben. Trotzdem sie Werke hatten, ich kenne deine Werke, hatten diese Werke es zustande gebracht, dass alles nicht nur eingeschlafen war, sondern dass vieles abgestorben war? Wir dürfen es so fragen. Es ist jetzt zuerst einmal eine Frage an mich persönlich und an dich persönlich, ob jung oder alt, Bruder oder Schwester. Wie sieht das in meinem Herzen aus? Wie sieht das in meinem Leben aus? Wir mögen auch ein schönes Bekenntnis haben. Wir sagen, wir halten uns zu denen und denen. Und sie stehen im Augenblick im Ruf, dass da tatsächlich Leben ist. Aber wie sieht es bei mir aus? Nicht wahr, da kann es doch tatsächlich sein, dass der Herr mir auch sagt, bei dir lebt nichts. Das ist eine Feststellung, die wir dann unter seinen Augen treffen müssen. Wie schön, dass dieser Zustand nicht bleibt und bleiben muss. Es gibt aus dieser Totenstarre einen Ausweg. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Und meine lieben Geschwister, das ist der Schlüssel zu einer Neubelebung bei mir und bei dir. Ohne die Buße und das Bekenntnis, ohne darüber nachzudenken, wie der Herr es hier sagt, was wir empfangen haben. Wir haben zu wachen, wir haben Buße zu tun, wir haben das zu bewahren, was wir empfangen haben. Wie notwendig ist es doch, dieses gute Rezept, diesen herzlichen Vorschlag und das Ersuchen des Herrn Jesu ganz ernst zu nehmen. Das muss nicht so bleiben, ihr Lieben, weder bei mir noch bei dir. Und wenn sich das bei uns persönlich ändert, dass wir wieder wach werden, dass das geistliche Leben wieder pulsiert, und das kommt ja nur, indem ich mit all diesen Dingen zu meinem Herrn gehe und mich daran erinnere, Herr, was hast du mir alles geschenkt? Was habe ich von dir empfangen? Und ich habe es nicht richtig gehört und noch viel weniger bewahrt. Wie kann das kommen? Der Herr sagt, das hat mit deinen Werken zu tun. Welche Werke haben dich denn dahin gebracht? Und ich möchte ganz gewiss, meine Lieben, auch diesen Versammlungszustand nicht als irgendeine Verurteilung sehen, sondern wir merken, der Herr gibt noch Zeit, sich zu ändern. Was sagt er? Sei wachsam oder werde wach. Stärke das Übrige, das sterben will oder das im Begriff steht, auch zu sterben. Hier kommt es auf das persönliche Gespräch an, miteinander darüber zu sprechen. Und darf ich das einmal so sagen? Ich bin ja nun 25 Jahre auf der Reise durch die Versammlungen. Einige Versammlungen habe ich sterben sehen. Und der letzte, der übrig blieb, ein alter Bruder, der sagte mir dann, aber ich halte die Fahne aufrecht. Wir kommen im Namen Jesu zusammen. Ob er das nicht mehr begriffen hat, dass er der Einzige noch war. Man erlebt das, dass Versammlungen, auch Brüderversammlungen, sterben. Und wenn man hineintritt, dann stimmt das nicht mehr, was vorne auf dem Versammlungsschild steht. Es ist tot. Es rührt sich nichts mehr. Wenn man das Wort Gottes bringt, das hat man alles schon gehört. Es geht einfach nicht mehr, wie wir heute zu sagen pflegen, unter die Haut. Und mein Urteil ist in manchen Fällen so gewesen, wenn das einmal ins Rutschen kommt, dann geht das den Berg herunter und nichts hält auf. Doch, die Buße hielt auf. Aber da war keine Buße. Seht, das ist keine absonderliche oder Einzelerscheinung, das war damals in Sardes schon so. Ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Welche Werke? Zu wachen und das zu stärken, was im Begriff stand zu sterben. Hier haben wir in Sardes einen Bazillus, der zum geistlichen Tode führt, der aber durch Wachsamkeit, durch entsprechende Seelsorge, durch Zurechtbringung über die Buße nicht so bleiben konnte und durfte. Und darin besteht der Vorwurf des Herrn. Und wir meinen, er hätte den Engel der Versammlung angeschrieben, irgendeinen Mann. Nein, er meint die ganze Versammlung. Und das ist ja das Entscheidende auch heute bei uns. Wenn in unseren Versammlungen dies und jenes nicht stimmt, dann sind wir gemeint. Dann können wir auch nicht irgendeinen Engel ansprechen. Dann merken wir, wir sind gemeint. Dann können wir auch nicht irgendeinen Engel ansprechen. Dann merken wir, wir sind gemeint. Und dann legt das die Verantwortung auf uns, nach dem Rechten zu sehen, zu wachen, dass dieser gefährliche Bacillus nicht weitere Opfer findet und solche da bei uns sind, die geistlich tot sind. Ein sehr ernstes Sendschreiben. Der kündigt sein Kommen an. Aber er sagt, ich komme über dich in einer Stunde, wo du es nicht meinst, wie ein Dieb. Was muss das geben? Wir können uns das vorstellen. Wenn der Herr wie ein Dieb erscheint, dann gibt das ein großes Schrecken. Ich werde über dich kommen. Er kommt dann nicht für uns, sondern über uns. Ich denke, wir verstehen die Sprache. Und ich sehe den Herrn, wie er dort in der Versammlung seine Blicke über diese Geschwister gleiten lässt. Er schaut. Überall sieht er beschmutzte Gewänder, Kleider. Seine Augen laufen durch die Reihen. Beschmutzte Kleider, weil die Einzelnen tatsächlich todesähnlich sind. Was sieht er, wenn er durch unsere Reihen geht? Wir verstehen ja, dass der Herr nicht damals in Sardes die Kleider meinte, die sie auf dem Leibe trugen. Wir verstehen, dass das geistlich gemeint ist. Die Offenbarung berichtet ja später darüber. Die weißen Kleider sind die gerechten Taten der Heiligen. Er sieht in Sardes viele beschmutzte Kleider. Und das ist wieder eine Frage an uns. Wollte ich sie nur Sardes zur Last legen, dann hätte dieses Wort für uns keinen Sinn. Und wir wissen alle, was bei uns der Herr mit weißen und was er mit beschmutzten Kleidern meint. Das ist die Frage, was sieht er bei mir? Was hat er heute gesehen? Was sieht er morgen? Und trotzdem strahlt es in seinen Augen auf, als er die Reihen der Brüder und Schwestern in Sardes sieht. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes. Die haben ihre Kleider nicht besudelt. Wir merken, wie der Herr mit scharfem Auge die Seinen betrachtet. Er lässt sich durch den schönen Namen nicht täuschen. Denn viele dieser Namen, die sprechen vom Tod. Aber du hast einige, wenige Namen in Sardes. Man möchte bald sagen, man sieht den Herrn, wie er das an den Fingern abzählt. Einige, die vielen, wenige Namen, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Dem Herrn fällt das auf. Er sieht ja nicht das Äußere, ob wir den Sonntagsanzug, das Sonntagskleid anhaben. Er sieht ja das Innere. Das, was wir für ihn sind und sein möchten. Aber da waren so viele und die meisten, die waren besudelt. Die hatten Schmutz. Und sie gehörten zur Versammlung in Sardes. Und das Versammlungsschild an der Türe, das deckte sie. Das war genug. Unter dem Namen kamen sie zusammen. Und da brauchte man nicht auf weiße Kleider zu achten. Da konnte man auch mit seinem Schmutz kommen. Der Name stimmte, ja? Ach, meine lieben Geschwister, wie sehr trifft das doch unsere eigene Herzenshaltung in so manchen Fällen. Wenn man in die Versammlungen hineinschaut, und welch ein trauriges Beispiel gab uns der Herr im vergangenen Jahr. Da saß man beim Mahl des Herrn mit den Geschwistern zusammen und lebte im Ehebruch, ganz bewusst. Über Kreuz sogar. Und als wir darauf hinwiesen, ja, sagen Sie, wir wollen noch weiter in die Versammlung kommen, dass wir nicht am Brotbrechen teilnehmen können, jetzt nicht, aber wenn wir dann über Kreuz geheiratet haben, dann in 2 Jahren, dann sind wir wieder dabei. Beschmutzte Kleider in der Gegenwart des Herrn und ein freches Auftreten, als wenn man sich ebenwo an der Ecke mal schmutzig gemacht hätte. Sardes versammelt sich mit beschmutzten Kleidern und der Herr geht durch die Reihen und zählt ab, einige, wenige. Und jetzt kommt das wichtige: Namen. Die haben ihre Kleider nicht beschmutzt. Seht, unser Herr, der ist nicht so im Bausch und Bogen. Die vielen, die beschmutzte Kleider haben, aber diese einigen wenigen, die kennt er mit Namen. Und meine Freunde, ist das nicht etwas Schönes? Wir sind dem Herrn bekannt, wenn wir versuchen, ein Leben der Heiligung zu führen. Und wenn wir uns beschmutzt haben, das wieder säubern zu lassen, durch Buße und Bekenntnis. Wie sagt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief? Wenn jemand gesündigt hat, ist die Gemeinschaft unterbrochen, dann ist das Kleid beschmutzt. Wie wird das wieder sauber? Das Blut Jesu Christi und mein Bekenntnis reinigt von aller Sünde. In Sardes legte man darauf keinen Wert mehr. Man war hinter dem richtigen Schild versammelt. Unter diesem Zeugnis stand man in der Stadt. Das persönliche Leben danach einzurichten, fiel den meisten gar nicht mehr ein. Aber da saß einer und da saß einer. Und dann zählte da noch einen und da noch einen. Ach, es waren nur wenige. Aber Namen waren das für ihn. Die Namen wurden vermerkt. Man mochte in Sardes vielleicht einige ausschließen, die es zu arg trieben. Sie wurden aus dem Gemeindeverzeichnis gestrichen. Und der Herr sagt zu diesen einigen wenigen: Euren Namen streiche ich nicht. Manche konstruieren daraus, dass ein Gläubiger wieder verloren gehen kann. Sie vergessen ganz, dass der Herr diesen einigen wenigen Namen die Garantie gibt, ihr bleibt im Buch des Lebens stehen. Das besagt nicht, dass die anderen ausgelöscht werden. Aber eure Namen lösche ich nicht aus. Mögen die anderen bei euch denken, über euch denken, was sie wollen. Ihr seid mir wertvoll. Warum denn? Weil ihre Kleider weiß waren. Sie hatten sich nach dem Namen an der Versammlungstüre gerichtet, ein kostbarer Name. Sie konnten es sich nicht leisten, diesem Namen Unehre zu machen. Sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Welch ein Zeugnis! Möchtest du dabei sein? Der Herr gibt hier eine Verheißung. Eine Verheißung, sie werden mit mir einhergehen. Als seine Jünger und Jüngerinnen dürfen sie ihn begleiten. Und er geht mit ihnen. Mit mir einhergehen. Seht, da seht ihr wieder etwas von dem Richter, dem Heiligen und Gerechten. Und hier bei der Feststellung der einigen, wenigen Namen spricht sein Herz. Wenn mein Kleid rein ist, wenn dein Kleid rein ist, ist die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus da. Ist das nicht wunderbar? Wie komme ich dahin, so mögen wir fragen, wenn ich mich beschmutzt habe? Gedenke, was du bekommen hast, bewahre es, tue Buße, dann wird das Kleid der Wandel wieder echt und rein. Und du hast Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ja, sagt er, das ist Überwindung. Natürlich kann ich alles laufen lassen. Ich kann mich über alles hinwegsetzen und mein schmutziges Leben weiterleben. Überwinden bedeutet geistliche Energie und Kraft. Ein schmutziges Kleid wieder weiß zu waschen, durch Bekenntnis und Buße, ist geistliche Energie. Und die erwartet der Herr. Und dann ist die Gemeinschaft auch mit ihm wiederhergestellt. Und seht, das Stichwort in Sardes heißt Name. Du hast den Namen, dass du lebst. Ich sehe einige Namen, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und die werden mit mir einhergehen. Er wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Es kommt auf den Namen an, aber man muss den Namen so verstehen, wie der Herr ihn versteht. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Und verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht nach Philadelphia gehe, sondern wir sparen uns das, so der Herr will, für morgen auf, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir gehen an der Versammlungstüre von Philadelphia heute Abend vorbei und besehen uns noch, was in Laodicea ist. Vers 14. Und dem Engel der Versammlung Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du, der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest, und weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Ich denke, man braucht nicht dazu viel zu sagen. Der Herr ist hier mit seinen Begründungen über den Zustand, den er in Laodicea antrifft, außerordentlich eindeutig. Sie behaupten, dass sie nichts nötig hätten, weil sie reich geworden sind. Selbstbetrug kann unsere Augen verblenden. Was willst du? Ich bin doch bekehrt. Wie manches Mal bekommt man das zu hören, wenn man Geschwister nach ihrer Entscheidung für den Herrn Jesus fragt. Ich habe mich bekehrt. Und wenn man dann weiterfragt, dann haben sie nichts nötig. Sie sind dabei und damit ist es erledigt. Weder kalt noch warm. Weder ja noch nein. Keine Entschiedenheit, wie der Herr es einmal ausdrückt, ein Hinken auf beiden Seiten. So angenehm wie möglich, so kompromisslos und problemlos wie nur möglich. Das ist der Weg einer solchen Gemeinde geworden. Kam auch nicht auf einmal. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Laodicea den herrlichen Brief von Kolosse lesen sollte. Und wir vermuten auch richtig, dass in Laodicea der Epheserbrief durchgelaufen ist. Der Zustand von Laodicea kommt nicht von jetzt auf gleich. Man kann ausgerüstet sein mit den höchsten biblischen Wahrheiten und sich einbilden, man brauchte jetzt nichts mehr. Ich bin reich, ich bedarf nichts. Sie waren Selbstversorger geworden. Sie hatten so viel, wie sie glaubten, an geistlichen Gütern, an rechten Belehrungen. Da lag der Epheserbrief, da lag der Kolosserbrief. Damals hatten sie ihn noch oder beide abgeschrieben. Da konnten sie lesen, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In ihm hat er uns begnadigt. Nun, ihr kennt ja auch Epheser 1. So stelle ich mir das vor. Wir haben doch alles. Und meine lieben Geschwister, oftmals habe ich das gehört. Wir haben alles, wir sind alles, wir brauchen nichts. Das kann auch bei uns dahin kommen. Und zwar nicht zuerst als eine ganze Versammlung. Das ist auch ein schleichender Virus. Das fängt bei mir an. Ich brauche das nicht. Wie jeden Morgen die Bibel lesen. Abends auch noch. Dann auch noch das Kalenderblättchen. Ja, soll man dann auch noch die Bibelstellen nachlesen, die darin stehen? Wie ist das mit dem Gebet? Naja, abends mal eben. Bedarf nichts. Und dann wird man lau. Und dann wird das für unseren Herrn eine ekelhafte Sache. Er hat es mit denen, die heiß sind, in der Liebe für ihn. Er hat es auch mit denen, die sagen, nein, ich will nichts davon wissen. Aber hier ist eine Masse, die legt man schnell aus der Hand, wenn man sich damit befasst. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden, bedarf nichts. Und jetzt schaut der Herr dich an oder mich an und sagt, wenn ich dich da so sehe, du bist doch ein Jammerlappen. Dich kann man zu nichts gebrauchen. Du führst ein Leben, das ist kein Leben. Hast du überhaupt eine Ahnung, was Leben ist? Seht, das geht alles aus dieser Beurteilung des Herrn hervor. Und doch hat er noch einen Rat an mich und dich. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest, weiße Kleider. Wieso? Ja, sie waren auch beschmutzt. Bei solch einem geistlichen Lotterleben ist das doch gar nicht auszuschließen. Wo treibt man sich überall herum? Weiße Kleider. Ach, die weißen Kleider, die waren nicht nur beschmutzt, sie hatten überhaupt keine Kleider. Sie schämten sich nicht. Es gibt auch heute Kinder Gottes, die sich nicht schämen, wenn sie keine Kleider anhaben. Seht, so kann es kommen. Das Schamgefühl ist einfach nicht mehr da. Schon ganz natürlich. Da brauche ich das gar nicht zu vergeistlichen. Sie wussten gar nicht, dass sie nackt waren. Natürlich nicht echt nackt, aber vor dem Herrn standen sie da nackt. Sie hatten nichts. Der Herr sagt, das seht ihr noch nicht einmal. Ihr braucht Augensalbe, um recht zu sehen. Und das alles, sagt er, um zu überführen und zu züchtigen, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Und meine Lieben, jetzt finden wir tatsächlich eine Versammlung, in der der Herr nicht ist. Das haben wir nicht gerne. Wir sagen ja gerne, Herr, wir sind zu deinem Namen hin versammelt, du bist in unserer Mitte. In Laodicea sagte er, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Es kann tatsächlich der Zustand eintreten, dass der Herr in einer solch gestalteten Versammlung draußen steht. Da fragen wir uns wirklich, Herr, gibt's das denn? Ja, sagt er, geht nach Laodicea. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jetzt kommt noch etwas Erschütterndes. Da sitzen sie alle. Keiner steht auf, um aufzumachen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Und das ist wieder etwas, was mich und dich betrifft. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, der wartet. Er wartet auf Reaktion, er klopft, er lässt seine Stimme hören. Und zwar einer Versammlung gegenüber, die ihn gar nicht mehr braucht. Und wir sehen, er ist nicht in ihrer Mitte. Aber er bietet sich an. und wenn es nur einer ist. Wer meine Stimme hört und mir die Tür auftut. Da war die Braut, die im Hohen Liede davon berichtet. Sie hatte sich zur Ruhe gelegt, hatte ihre Gewänder abgelegt und dann klopft der Bräutigam. Und sie hört seine Stimme, geht ihr zu Herzen. Aber die Tür auftun tat sie nicht. Dann streckt er die Hand durch das Türloch. Und dann reagiert sie. Erst sagt sie, ich habe mich schon hingelegt, ich habe meine Kleider abgelegt. Und endlich ergreift es sie innerlich am Herz, in ihrem Herzen, als sie seine Stimme hört, sträubt sie sich noch, als sie seine Hand sieht, wie er durch die Türöffnung sie ihr entgegenstreckt. Da endlich macht sie sich fertig und dann war er weitergegangen. Und da lesen wir ja, was für eine erbärmliche Geschichte sich dann abspielte, als diese Braut ihren Bräutigam suchte. Wie viel Vorwürfe hat sie sich gemacht. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Meine Lieben, auch hier, damit komme ich zum Schluss. Welch ein zu Herzen gehendes Wort des Herrn Jesu angesichts eines solchen Gemeindezustandes. Er wartet auf irgendeinen von ihnen, dass es dem nun tatsächlich zu Herzen geht, wenn er seine Stimme hört und wenn er die Türe auftut, dann kommt der Herr hinein. Er möchte Gemeinschaft haben. Er bietet sich an zur Gemeinschaft. Er hat von der Buße gesprochen, die zuvor da sein muss. So, das war die letzte Versammlungstüre, durch die wir hineingeschaut haben. Morgen wollen wir dann, so der Herr will, bei unserem letzten Zusammensein in dieser Bibelwoche, die Versammlung in Philadelphia besuchen. Und ich denke, dass es uns auch Freude macht, in der langen Reihe jener Versammlungen eine zu finden, von der der Herr sagt, ich hab dich lieb. Und vielleicht ist es auch so recht, dass als letzter Eindruck dieser ernsten Stunden etwas vor uns steht, was uns mehr als Ermahnungen und Buße daran erinnert, wie selig das Teil einer Versammlung ist, die sich der Liebe des Herrn versichern kann und der er nach allen Regeln der Kunst in jeder Situation beisteht. Daran lesen wir dann und merken wir, dass es dem Herrn tatsächlich nicht darum zu tun ist, uns zu richten. Er möchte wirklich der Mittelpunkt sein und er möchte seine Liebe uns gegenüber auf allen Gebieten erweisen. Nun, wir schauen uns den Abschnitt vielleicht zu Hause an. Ich glaube wohl, dass er uns nicht fremd ist, aber wie manchen Beweis finden wir dort von der Hirtentreue und Liebe des Herrn und mit welcher Freude er eine ausgezeichnete Belohnung verheißt.